Moderne Kathetertherapien bei Herzrhythmusstörungen.
Guten Tag und herzlich willkommen zur Klinik-Sprechstunde, dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken.
Jeder Dritte in Deutschland hat mit Herzrhythmusstörungen zu tun. Manchmal ungefährlich, manchmal mit schweren Folgen. Am häufigsten das Vorhofflimmern. Aber moderne Therapien können effektiv behandeln und Schlimmes verhindern, sagt Professor Dr. Arian Sultan, Leiterin der Elektrophysiologie am Herzzentrum St. Georg. Was sind Herzrhythmusstörungen?
Herzrhythmusstörungen ganz allgemein sind in der Regel häufig Extraschläge, die sozusagen jeder von uns hat. Und man muss immer gut differenzieren zwischen den sogenannten harmlosen Extraschlägen. Die haben wir alle über den Tag verteilt, hier und da. Manche spüren sie mehr als andere. Dann gibt es Rhythmusstörungen wie das Vorhofflimmern zum Beispiel, was eine ganz häufige Rhythmusstörung ist. Man spricht auch von einer Volkskrankheit. Und dann gibt es tatsächlich gefährliche Rhythmusstörungen, die aus der Herzkammer häufig kommen, die mitunter lebensbedrohlich sein können. Und Herzrhythmusstörung, ob man die hat, kann man ganz einfach selber rausfinden, indem man zwei Finger hier ans Handgelenk legt und damit seinen eigenen Puls messen kann. Und man wird dann relativ schnell feststellen, ob der ganz regelmäßig schlägt oder ob er ab und zu einen Extraschlag hat, also ob ich da so einen Stolperer verspüre. Und wenn das der Fall ist, wäre meine ganz dringliche Empfehlung, einmal ein EKG schreiben zu lassen. Dann kann man der Sache auf den Grund gehen. Häufig sind es überhaupt keine schlimmen Dinge, aber man kann eben damit der Ursache so ein bisschen auf den Grund gehen.
Vorhofflimmern ist, glaube ich, die häufigste Variante von den Herzrhythmusstörungen, oder?
Absolut. Also wie gesagt, man spricht von so einer Art Volkskrankheit, dass wir wahnsinnig viele Patienten mit Vorhofflimmern haben. Und aufgrund unserer älter werdenden Bevölkerung werden wir immer mehr Patienten mit Vorhofflimmern haben, sodass das ein Thema sein wird, was ja letztendlich viele von uns im Laufe ihres Lebens betreffen wird und dementsprechend auch in gute Hände gehört, um es vernünftig zu therapieren.
Ja, und was genau passiert jetzt beim Vorhofflimmern?
Ja, da müssen Sie davon ausgehen, wenn man das sozusagen anfallsartig hat, also im Frühstadium, dann sind das wie so Fehlzündungen, die aus den sogenannten Pulmonalvenen kommen können. Also das sind die vier Pulmonalvenen, die das sauerstoffreiche Blut aus der Lunge in das linke Herz transportieren. Und man weiß, dass sozusagen an den Mündungsstellen ja letztendlich Fehlzündungen auftreten können, die dann das Herz aus dem Takt bringen können und das Vorhofflimmern dann sozusagen besteht. Und wenn man sozusagen im Anfangsstadium ist, dann hört das häufig noch von selber auf. Und wenn das lange bestehen sollte und es noch zu anderen Veränderungen im Herzen kommt, dann kann das Vorhofflimmern auch so chronisch werden, dass es eben nicht mehr von selber aufhört.
Aha, das heißt also, Moment, also ist es gefährlich erstmal?
Akut kann ich Sie beruhigen, ist es nicht gefährlich.
Nee,
unangenehm. Genau, es ist unangenehm, die Patienten verspüren das, manche verspüren es auch gar nicht. Wenn es über einen längeren Zeitraum besteht, dann kann es zu einer Herzschwäche kommen. Das wäre ein großes Thema sozusagen, was mit dem Vorhofflimmern zusammenhängt. Aber ein anderes wichtiges Thema ist das Auftreten von Schlaganfällen. Denn man weiß, dass Patienten, die Vorhofflimmern haben oder Menschen, die Vorhofflimmern haben und noch andere Erkrankungen haben, zum Beispiel einen Bluthochdruck, Übergewicht, eine Herzschwäche, die vielleicht schon vorbesteht, dass diese Patienten ein höheres Risiko haben, einen Schlaganfall zu erleiden. Und deswegen müssen Patienten mit Vorhofflimmern entsprechend gewisser Risikostratifizierung, zum Beispiel eine Blutverdünnung bekommen, um erstmal das Schlaganfallrisiko zu vermeiden.
Und wie genau hängt jetzt der Schlaganfall mit dem zu schnell schlagenden Herzen zusammen?
Nun, wir haben im Herzen Strukturen wie das zum Beispiel linke Vorhofohr. Das ist ein Anhangsgebilde im linken Vorhof, das per se nicht besonders gut durchblutet ist oder etwas schlechter durchblutet ist. Und Sie müssen sich vorstellen, wenn Ihr Herz Vorhofflimmern hat, dann kontrahiert der Vorhof nicht mehr gut, weil er eben ganz schnell erregt wird. Sie müssen sich vorstellen, wie so ein Muskel, der dann relativ steif wird plötzlich. Und das Gleiche passiert mit dem linken Vorhof und dementsprechend kann es dazu kommen, dass diese sowieso per se nicht ideale Flussverhältnisse im linken Vorhofohr dann noch schlechter werden und dann sozusagen sich kleine Gerinnsel ausbilden können in diesem linken Vorhofohr. Und wenn Ihr Herz, entweder wird das Gerinnsel sehr groß und geht spontan ab und kann einen Schlaganfall auslösen oder eben ein Verschluss zum Beispiel der Baucharterie, das sind auch Optionen, die sozusagen auftreten können, aber der Schlaganfall ist das häufigere Risiko. Ja. Oder was auch passieren kann, es hat sich ein solcher Thrombus gebildet, das Herz springt wieder von selber in den normalen Rhythmus zurück. Und dann kontrahiert es sich wieder plötzlich sehr, sehr gut. Und dann kann ein solcher Thrombus auch ausgeschwemmt werden.
Ja. Okay, das heißt also, Herzflimmern, erst, also Vorhofflimmern erstmal gar nicht so schlimm. Aber im Auge behalten, wenn es nur einmal passiert, okay. Aber wenn es ein zweites Mal kommt, dann schon mal Kontakt aufnehmen.
Sozusagen. Das würde ich so unterschreiben. Wenn es Ursachen gibt, sagen wir so, ich habe die letzten 10 Jahre in Köln gelebt, da gibt es jetzt jahreszeitbedingt Ereignisse, die vielleicht den Alkoholkonsum etwas fördern und dann kann es schon mal zu solchen Episoden kommen. Ja. Das sind dann Gründe, die reversibel sind, die man ausschalten kann und dann kommt es auch nicht mehr dazu. Aber muss sagen, die meisten Patienten bekommen doch mehr als eine Episode in ihrem Leben und wenn man bestimmte Risikofaktoren hat, wie eine Schlafapnoe oder Adipositas oder wie eben schon erwähnt, den Bluthochdruck, genau, das sind alles Faktoren, die das Wiederauftreten von Vorhofflimmern begünstigen. Und dann sollte man sich doch unbedingt darum kümmern.
Ja.
Und wir haben Optionen, die wir sozusagen anbieten können.
Auf die wollte ich kommen. Was für Möglichkeiten, also ganz grundlegend erstmal, wie stoppt man dieses Vorhofflimmern?
Genau, also wenn es in diesem Anfangsstadion ist, dann kann es von selber aufhören. Dann sprechen wir vom sogenannten paroxysmalen bzw. anfallsartigen Vorhofflimmern. Wenn es eben nicht mehr von selbst aufhört, dann kann man das zum Beispiel durch Medikamente oder einen Stromstoß von außen quasi wie einen Reset-Button einmal drücken und wieder in den richtigen Rhythmus bringen.
Medikament wäre aber viel schöner.
Medikament wäre schöner. Da gibt es in Deutschland mittlerweile nicht mehr zugelassen. Wenige Medikamente, die das sozusagen können. Mhm. Medikamente haben aber auch immer auf der anderen Seite mögliche Nebenwirkungen und dementsprechend vielleicht kein gutes Langzeitkonzept. Mhm. Und man muss dazu sagen, wir behandeln das Vorhofflimmern durch so einen Stromstoß von außen zum Beispiel nur in dem Moment, wo wir es behandeln. Und das verhindert aber nicht die Ursache sozusagen.
Und wie verhindern Sie die Ursache?
Das kann man machen, indem man die Patienten einer Katheterablation zuführt. Also wir haben sozusagen letztendlich verschiedene Techniken zur Verfügung, mit denen wir quasi an die Quelle gehen können und versuchen können, das Vorhofflimmern ursächlich zu behandeln.
Was ist das Prinzip dieser Behandlung? Denn es geht ja um Elektroreize im Herzen, die man da eigentlich gar nicht so in der Art haben wollte.
Ganz genau.
Also man will ja schon Elektroreize, sonst wird es ja nicht schlagen. Aber
so ist
eben nicht so diese überzähligen Dinger da.
Genau, diese Fehlzündungen. Und das Prinzip, so wie Sie schon eigentlich richtig erwähnt haben, ist, dass wir quasi mit einem Katheter in das linke Herz kommen, also den linken Vorhof, und dann im Bereich dieser Mündungsstellen der Pulmonalvenen etwas weiter weg davon eine Isolationslinie machen, entweder durch Vereisung, durch Strom oder wir haben ganz neue Methoden auch zur Verfügung. Und man isoliert quasi damit die Pulmonalvenen elektrisch. Das heißt, alle Fehlzündungen, die dann noch stattfinden, die können nicht mehr auf den Vorhof übergeleitet werden, weil sie, wie bei so einem Kabel, müssen Sie sich das vorstellen, eine Isolation drum gemacht haben.
Ah.
Und dementsprechend kann diese Aktivität nicht mehr raus und damit ist dann das Vorhofflimmern behandelt. Und das klappt sehr, sehr gut bei den Patienten, die anfallsartiges Vorhofflimmern haben. Es klappt aber auch gut bei den Patienten, die schon die chronische Form haben. Mhm. Aber da sind die Erfolgschancen etwas geringer als bei den Patienten, die es eben nur anfallsartig haben.
Ja, darum soll man ja früh kommen. Aber wenn ich nochmal bleibe bei Kälte oder Strom. Mhm. Sie gehen mit einem Katheter durch die Leistenvene.
Genau.
Einmal quer durchs Herz sozusagen.
Ja, also die gute Nachricht ist, Sie bekommen davon nichts mit.
Nein, genau. Genau, ich bin betäubt.
Genau, Sie haben keine Narkose im klassischen Sinne, sondern Sie atmen selber. Mhm. Das ist ein Tiefschlaf, in den wir Sie versetzen. Gleichzeitig geben wir Ihnen Schmerzmedikamente, damit Sie sozusagen von dem Eingriff nichts mitbekommen. Wir wählen einen Zugang über die in der Regel rechte Leiste, führen darüber die Katheter vor zum rechten Herzen. Und dann gibt man mit einer ganz kleinen Stichinzision sozusagen vom rechten in den linken Vorhof. Und dann je nach Verfahren platzieren Sie 1 bis 2 Katheter im linken Vorhof. Und dann fangen Sie eben an, wenn Sie es zum Beispiel mit Strom machen, machen Sie sich eine sogenannte dreidimensionale Anatomie vom Herzen, ein sogenanntes 3D-Mapping. Das geht relativ schnell, wenige Minuten dauert das. Hat den Vorteil, dass Sie ganz viel Informationen bekommen, nicht nur über die Anatomie, sondern auch über die elektrischen Eigenschaften des linken Vorhofes, was gerade bei Patienten wichtig ist, die eben schon die vorangeschrittene Stufe des Vorhofflimmerns haben. Mhm. Wenn Sie mit Eis zum Beispiel arbeiten, dann haben Sie meistens einen solchen sogenannten Kryoballon, der letztendlich mit Eis, also mit Kälte, diese Isolation vollbringt. Und dann haben wir ein ganz neues Verfahren, die sogenannte Pulsed Field Ablation.
Also gepulste Feldablation.
Sozusagen. Da baut man ein Hochvoltagefeld über für wenige Sekunden, Nanosekunden auf und schafft es damit sozusagen eine Isolation zu erreichen der Pulmonalvenen. Ein ganz neues, aber sehr vielversprechendes Verfahren, was wir bei uns auch schon häufig anwenden.
Ja. Und wenn es neu ist, ist es dann irgendwie besser?
Ja, das ist eine exzellente Frage. Also die Erfolgschancen, sozusagen das Outcome der Patienten ist momentan, Stand heute, absolut vergleichbar mit den anderen beiden Verfahren, den sogenannten thermischen Verfahren, also Hitze oder Kälte, um es salopp zu formulieren. Mhm. Was aber sozusagen die ersten Daten zeigen, ist, dass das Sicherheitsprofil des Eingriffes wahrscheinlich einen gewissen Vorteil hat gegenüber den thermischen Verfahren. Bei den thermischen Verfahren gibt es zwei Hauptkomplikationen, die wir etwas fürchten. Man muss aber dazu sagen, damit die Zuschauer nicht erschrocken sind, die treten wahnsinnig selten auf, unter 1%, und wenn Sie sich gewisse Studien angucken, sogar unter 0,1%, aber wirklich wahnsinnig selten treten die auf. Das ist zum einen eine sogenannte Parese des Nervus phrenicus. Das ist der Nerv, der das Zwerchfell quasi aktiviert. Mhm. Das kann man aber testen während des Eingriffes und dementsprechend erholt sich das auch häufig wieder, wenn es dazu kommen sollte. Und die gefürchtetste Komplikation für uns Elektrophysiologen ist eine Ausbildung einer Fistel zwischen Vorhof und Speiseröhre. Mhm. Und die tritt noch seltener auf, wirklich weltweit ganz, ganz wenige Fälle. Und die sind eben im Zusammenhang mit thermischen Verfahren beobachtet worden. Mit diesem neuen Pulse-Field-Verfahren sind sie bisher weltweit noch nicht beschrieben worden. Man muss aber einschränkend dazu sagen, wir blicken auf viele, viele Jahre mit erfolgreicher und sicherer thermischer Ablation zurück und auf eine sehr vielversprechende, aber noch sehr kurze Episode mit der neuen Pulse-Field-Ablation.
Ja, genau. Bevor wir jetzt noch ein bisschen mehr über diese PFA, wie Sie das ja abkürzen, sprechen, kann man da schon vorab beim Patienten selektieren, dass man sagt, oh, dann machen wir lieber Kälte oder dann machen wir lieber PFA?
Ja, die Frage kriegen wir auch jeden Tag sozusagen. Also vom Outcome her kann man allen Patienten sagen, egal was sie bekommen, das Ergebnis in geübten Händen wird immer das gleiche sein. Man muss aber sagen, es gibt Patienten zum Beispiel mit Nierenfunktionseinschränkungen, bei denen würde man zum Beispiel kein Kälteverfahren wählen in der Regel, weil sie dafür etwas mehr Kontrastmittel brauchen, was wiederum für die Nieren schädlich sein kann. Mhm. Das ist ein Verfahren, was man da eher nicht verwenden wird. Mhm. Da würde man eher auf Hitze beziehungsweise auf PFA gehen. Letztendlich kann man für alle Patienten in der Regel alle drei Verfahren anwenden.
Okay, und nochmal der Vorteil der Pulsed Field Ablation, der PFA, ist für den Patienten was?
Eine gleich effektive, aber deutlich schnellere Ablation. Sie sind sehr viel schneller, weil sie die Impulse wirklich nur wenige Sekunden abgeben. Und dementsprechend natürlich die Prozedur insgesamt sehr, sehr kurz ist.
Aha, und das auch den Muskel dann schont, das Herz schont.
Genau, wie gesagt, die Daten, die wir bisher dazu haben, scheint eine sehr hohe Gewebespezifität zu haben, dass eben anliegende oder benachbarte Organstrukturen wie Nerven, wie die Speiseröhre offensichtlich nicht in Mitleidenschaft gezogen werden, Stand heute.
Okay. Es gibt ja noch deutlich gefährlichere Herzrhythmusstörungen als das Vorhofflimmern. Das hatten Sie ja auch schon erwähnt. Da geht es ja dann um die Herzkammer.
Genau, es geht auch um die Herzkammer. Da kann es Kammerrhythmusstörungen geben, die sozusagen auch harmlos sein können, Extraschläge, die aus der Herzkammer kommen. Aber es kann eben auch gefährliche Herzrhythmusstörungen aus der Herzkammer geben, die häufig bei Patienten zu finden sind, die noch andere Erkrankungen haben, wie zum Beispiel vorher einen Herzinfarkt hatten oder eine Herzschwäche haben aus anderen Gründen. Diese Patienten oder eben auch genetische Erkrankungen, die Patienten haben können, die zu solchen sogenannten gefährlichen Kammerarrhythmien führen können. Und da haben wir natürlich auch Behandlungsoptionen. Zum einen kann man die Patienten mit einem sogenannten Defibrillator vom plötzlichen Herztod schützen, wenn sie dafür geeignet sind. Aber man kann die Patienten natürlich auch Katheter abladieren. Und auch da haben wir gute neue Technologien zur Hand, sozusagen, um solche Patienten gut zu behandeln.
Aber gefährlich heißt richtig, also so, dass ich umfallen kann und das war's dann, oder?
Ja, das muss man dazu sagen, weil die Kammer, wenn die sehr schnell schlägt oder arrhythmisch schlägt, dann wird ihnen erstmal schwindelig.
Okay.
Und wenn es wirklich eine gefährliche oder die gefährlichste Form der Kammerrhythmusstörung ist, das sogenannte Kammerflimmern, dann ist das mit dem Leben sozusagen auf Dauer nicht vereinbar, wenn es nicht behandelt wird.
Und sagt man da, wir abladieren erstmal, also mit einer der Methoden, die Sie dann für richtig halten, und warten mal ab? Oder wie läuft das?
Ja, das kommt immer darauf an, was man für eine Rhythmusstörung hatte. Wenn man zum Beispiel dieses Kammerflimmern hatte und man hat keine Ursache dafür gefunden, also zum Beispiel ein Herzinfarkt oder sie hatten, die Blutsalze waren zum Beispiel derangiert, also man hat keine reversible Ursache gefunden, dann würde man solche Patienten erstmal primär mit einem Defibrillator vor dem plötzlichen Herztod schützen. Mhm. Es gibt aber auch Kammerrhythmusstörungen, die man sogar primär abladieren würde, um die Implantation eines Defibrillators zu verhindern.
Okay, und dieser Defi, um das mal abzukürzen, der wird implantiert. Da gibt es aber, glaube ich, auch nochmal verschiedene Prinzipien, oder?
Genau, da haben wir salopp formuliert drei verschiedene Modelle zur Verfügung. Es gibt einmal den ganz klassischen transvenösen Defibrillator, das, wie der Name schon sagt, wird die Sonde über die Vene eingeführt in das Herz, also die Sonde liegt im Herzen. Und dann gibt es zwei Modelle, die sozusagen außerhalb des Herzens platziert werden. Der sogenannte subkutane Defibrillator, den gibt es einmal, da wird die Sonde auf dem Sternum platziert, also auf dem Brustbein unter der Haut. Und es gibt ein neueres Verfahren, wo sie die Sonde quasi unter das Brustbein implantieren. Der Vorteil ist bei den beiden letztgenannten Systemen, dass sie eben nicht Kontakt zum Blutstrom haben, wie das erste Modell. Man muss aber sagen, es gibt Formen der Rhythmusstörungen, wo das transvenöse System deutliche Vorteile hat, weil es mehr Optionen bietet, diese Rhythmusstörungen zu behandeln.
Ja, also für jeden das Richtige zu finden.
Absolut.
Das Thema Herzschwäche haben Sie in dem Zusammenhang gerade schon genannt. Kann man die Herzschwäche als solche auch bei Ihnen behandeln lassen?
Absolut. Und ich glaube, das ist etwas, was mir sehr am Herzen liegt, dass das immer Hand in Hand geht. Also bei uns haben wir mit einer netten Kollegin aus dem UKE ehemals eine, die bei uns angefangen hat, eine Herzinsuffizienzambulanz. Und gerade in der Rhythmologie ist es sehr, sehr wichtig, eng zusammenzuarbeiten. Denn nicht nur Herzschwäche und Kammerrhythmusstörung gehen miteinander her, sondern auch die initial angesprochenen, das initial angesprochene Vorhofflimmern. Mhm. Und gerade da sehen wir, wenn das Vorhofflimmern lange besteht, dass die Patienten eine Herzschwäche entwickeln können und vice versa, also dass Patienten, die herzinsuffizient sind, häufig Vorhofflimmern entwickeln. Das ist ein ganz unheilvoller Teufelskreislauf. Ja. Und es gibt exzellente Daten, die uns zeigen, dass wir gerade diese Patienten mit Herzschwäche und Vorhofflimmern früh und in Anführungsstrichen aggressiv behandeln müssen, weil sie deutliche Überlebensvorteile haben, wenn das Vorhofflimmern behandelt wird.
Vielen Dank für das interessante Gespräch.
Sehr, sehr gerne.
Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!